Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ein Leben in Sicherheit, eine Zukunft, die Wohlstand und Perspektiven bietet, das war einmal und war bislang ganz normal. Dieser Zustand ist bedroht durch die Angst vor Kriegen und Krisen, Klimaveränderungen, Pandemien, Inflation und sozialem Abstieg. Und dieser Zustand verändert unsere Werte, unsere politischen Einstellungen. Teile der politischen Mitte ist nach rechts gerückt, auch Teile der jungen Generation. Sie wächst im Dauerkrisenmodus auf, ohne ein beruhigendes Gefühl von Stabilität zu erleben. Eine neue Normalität scheint sich zu etablieren, in der Unsicherheit und auch ständige Veränderungen zum Alltag gehören. Empirische Jugendstudien zeigen, wie die junge Generation die aktuelle Wirklichkeit wahrnimmt. Nach der Shell-Jugendstudie 2024, um nur ein Beispiel zu nennen, danach haben 44% der Befragten eine autoritär geprägte Haltung und 18% sogar eine extremistische Neigung. Die populärste Partei ist die AfD. Das zeigt das Wahlverhalten. Bei der letzten Landtagswahl in Hessen im Jahr 2024 gaben immerhin 17% der Erst- und Jungwählerinnen der extrem rechten AfD ihre Stimme. Unser Thema heute, die AfD und die Jugend, was verfängt, was gefällt und ist es vielleicht ein neuer, möglicherweise auch anhaltender Trend? Mein Gast ist heute Professor Dr. Benno Hafenegger, Erziehungswissenschaftler an der Universität Marburg. Herzlich willkommen.
Auch schönen guten Tag.
Fangen wir mit einem Blick in die bundesrepublikanische Geschichte an, indem wir auf das Wahlverhalten von Erst- und Jungwählerinnen schauen. Wie war diese Beteiligung seit den 60er Jahren?
Also die ganze Rekonstruktion des Wahlverhaltens der Erst- und Jungwählerinnen zeigt, die Erst- und Jungwählerinnen wählen unterdurchschnittlich, gehen weniger zur Wahl, während die erwachsene Generation, die Seniorinnengeneration, überdurchschnittlich zur Wahl geht. Also das ist einmal eine grundsätzliche Frage der Mobilisierung überhaupt, der Erst- und Jungwählerinnen zur Wahl zu gehen. Und wenn man sich die Geschichte des Wahlverhaltens ansieht, kommt man immer zu dem Ergebnis, dass eher die jeweiligen Oppositionsparteien gewählt werden. Also es gibt so ein bisschen Protest und Distanz der jungen Leute gegenüber den Etablierten, die an der Regierung sind. Aber das hat sich im Durchschnitt immer bewegt zwischen den demokratischen Parteien, je nach Opposition und je nach Regierungskonstellation. Mhm. Und dann haben wir jetzt bei der vorvorletzten Wahl, und wenn wir das mal zugrunde legen,
Bundestagswahl
immer klar, dann haben die überwiegende Mehrheit der Erst- und Jungwählerinnen haben die Unionsparteien gewählt oder die SPD. Also sagen wir mal, die starken Mitteparteien im Prinzip, auf die war man fixiert, da hatte man auch Zutrauen, wenn man die wählt. Bei der vorletzten Wahl gab es sozusagen schon ein Stück neue Polarisierung. Überdurchschnittlich gewählt worden sind die Grünen, die da auch so quasi so ein bisschen so einen Höhenflug hatten in der Gesellschaft insgesamt, also über 20%. Die Grünen und dann die FDP, in die sozusagen mit ihrem Mottos, man kann was aus sich machen, selbstständig werden, Individualität und also so Freiheitsversprechen. Also das war relativ deutlich und die SPD und die CDU sind abgesackt. Bei der letzten Wahl haben wir ein Ergebnis bei den ersten Jungwählerinnen, wie wir es bisher noch nicht hatten, nämlich dass die AfD stärkste Partei geworden ist im Wahlverhalten. Also du hattest ja angedeutet, Bayern 17%, Hessen 18%, Thüringen 31%, Sachsen 32% und Brandenburg 29%. Und bei der Bundestagswahl hatten wir 21% der 18- bis 24-Jährigen. Also das ist ein ganz neues Wahlverhalten der Erst- und Jungwählerinnen, was uns auf der einen Seite nicht überrascht hat, weil Studien zeigen, du hast ja eben auch darauf hingewiesen, wie doch so Einstellungen sich verändert haben in der jungen Generation, autoritär, nationalistisch, fremdenfeindlich, bis hin auch zu rassistischer Art. Also eine Mentalitätsentwicklung in der jungen Generation, aber das hat sich bisher nicht im Wahlverhalten niedergeschlagen. Und jetzt haben wir erstmals bei den letzten Wahlen so ein Wahlverhalten. Und was du gesagt hast, eine spannende Frage, ist das einmalig? volatil heißt der Begriff, und oder wie wird das weitergehen, sozusagen im Dauerwahlverhalten dann im weiteren Erwachsenwerden?
Da kommen wir noch dazu, wobei das natürlich auch Prognosen sind, aber dazu können wir später noch was sagen. Ich wollte dich noch mal fragen, es ist ja nun eine als gesichert rechtsextremistische Partei, die AfD. Hat dich dieses Ergebnis eigentlich überrascht?
Also uns hat schon überrascht in dem Ausmaß. Mhm. Und schon bei der Europawahl hatte die AfD, glaube ich, knapp 14 bis 15% bekommen, also schon eine relativ hohe Quote. Und aber dass jetzt doch so ein großer Teil der ersten Jungwählerinnen bereit sind, also nicht nur Kritik zu üben, Distanz zu haben zu den etablierten Parteien, was wir alles aus der Forschung wissen, kein Zutrauen, aber doch demokratiebewusst, demokratiebejahend im Prinzip, nur wie die Demokratie gemanagt wird und so weiter, da gibt es viel Kritik und Ärger in der jungen Generation. Aber dass sich umsetzt in ein Wahlverhalten in dem Ausmaß, dass ein Drittel der jungen Generation.
Weiß man denn was über diese Altersgruppe?
Ja, das sind die 18- bis 24-Jährigen. Mhm. Die, und dann gibt es noch weitere Differenzierungen. Also es sind immer wieder, und auch beim Jungwählerinnenverhalten sind es vor allen Dingen die jungen Männer, schon noch überdurchschnittlich, obwohl die Geschlechter sich angleichen. Und es sind vor allen Dingen die ländlichen Räume, es sind die Dörfer und die Kleinstädte. Es sind weniger die Großstädte, Ballungszentren und Universitätsstädte. Also es ist schon ein Phänomen des ländlichen Raumes, auch im Wahlverhalten.
Kann man denn davon ausgehen, dass diese Altersgruppe, über die wir hier jetzt reden, dass die sozusagen ein bereits geschlossenes, extremistisches Weltbild haben? Nee, da sind wir nämlich bei dem Volatil, was du gerade schon angesprochen hast.
Also das auf keinen Fall. Und es gibt jetzt auch, die Studienlage ist ja begrenzt. Wir sind alle überrascht und wir tragen im Moment gerade die Motive zusammen, warum so gewählt worden ist. Und es gibt auch jetzt eine erste Studie sozusagen, da sind 26 Erst- und Jungwählerinnen interviewt worden, also sogenannte vier Fokusgruppen nennen wir die, warum sie AfD gewählt haben. Und das sieht man in den Ergebnissen, die Streuung, dass einige überzeugt sind, die AfD ganz toll finden und sehr stark sagen, die AfD ist die einzig kompetente Partei in Migrationsfragen, nämlich das Thema Migration auf der einen Seite und Sicherheit, auch ökonomische Sicherheit, also macht eine Ausbildung fertig, wie geht es mir beruflich weiter, die Lebenshaltungskosten, also die ökonomische, soziale Seite des Lebens spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch im Protestverhalten gegen etablierten Parteien. Dann gibt es so auch ein Protestmotiv, Man hat SPD gewählt, CDU gewählt, wie auch immer, man ist da unzufrieden und die haben kein Problem gelöst, jetzt wähle ich mal die anderen, also ein klassisches Protestmotiv. Mhm. Und es gibt so Aussagen wie, ich habe die gewählt, aber ich wusste, dass sie nicht an die Regierung kommen. Wenn die an die Regierung gekommen wären, hätte sie nicht gewählt. Ah, ja. Also verschiedenste Schattierungen, wenn man so will. Und das zeigt schon, dass das eine offene Gemengelage ist für das zukünftige Wahlverhalten.
Ihr habt die Motivlage untersucht. Das heißt, wir können auch feststellen, dass diese Ergebnisse der Wahlen von 2023, 2024 eigentlich zeigen, dass die AfD eben für große Teile der jungen Generation, vor allem, das hast du gerade gesagt, in ländlichen Regionen wählbar und vor allem auch in den östlichen Bundesländern in diesem Alterssegment zur stärksten Partei geworden sind. Und dieser Trend, sage ich mal, spiegelt sich ja auch wieder in verschiedenen Jugendstudien. Gibt es so etwas wie eine, ja, du hast es schon angesprochen, aber gibt es sowas wie so eine Politikverdrossenheit in dieser Altersgruppe, der, sagen wir, 16- bis 26-Jährigen, wie steht es um das Vertrauen in die Politik, in die Medien, in die demokratischen Parteien. Auch das klang an, aber ist natürlich vielleicht nochmal von uns beiden jetzt zu vertiefen.
Ja, es gibt so drei, vier wiederkehrende Schwerpunkte, sowohl in den Jugendstudien wie auch in den Interviews, die gemacht worden sind. Also die jungen Leute, die AfD gewählt haben, haben eine ganz negative Stimmung über Deutschland. Mhm. Also dem Land geht es schlecht, die Politik, die gemacht wird, ist schlecht. Wir gehen sozusagen den Bach runter, also ein hoher Pessimismus in der Stimmung. So kann es nicht weitergehen. Und die haben gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, das Land zu retten. Die Stimmung, also die Stimmungslage ist ein ganz zentraler Punkt. Und dann Ein zweiter Punkt ist, wo die jungen Leute sich informieren. Also sie informieren sich über Politik, über Meinungen, auch über Bilder, die angeboten werden. Das ist vor allem, sind eben die Medien, das ist TikTok, das sind YouTube-Filme und so weiter und so fort. Also dieser Beeinflussungsfaktor Medien ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass man Demokratie, das ist schon ganz wichtig, dass man Demokratie als Staatsform, wie man sagt, dann als Lebensform und auch als Gesellschaftsform positiv bewertet. Weit über 80% wollen in einer Demokratie leben, auf allen drei Ebenen. Aber wie die Demokratie gemanagt wird und wie mit der umgegangen wird, wie die Parteien die Demokratie sozusagen die Probleme mit der Demokratie lösen, auch in ihrem Sinne als Jugendprobleme. Da gibt es massive Kritik. Es gibt ein riesen Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien und der Exekutive.
Ja, also es gibt nicht nur eine Ursache, nicht nur einen Grund für dieses Wählerverhalten der jungen Generation, aber es gibt sowas wie eine pessimistische Grundstimmung. Diese Themen, die du gerade angesprochen hast, da sind ja auch Zukunftsängste dabei, Angst vor Zuwanderung, Angst vor Überfremdung, was ja häufig auch angeführt wird, dieser ökonomische Aspekt, vielleicht nicht mehr das Geld verdienen zu können, was einem ein erträgliches Leben sozusagen zubilligt. All das sind Themen und die daraus resultierenden Sorgen, Ängste und Nöte macht sich natürlich auch die AfD zu eigen, benutzt sie als Mobilisierungspotenzial, und das wirkt attraktiv und anziehend. Aber was ist das ganz genau, was da bei jungen Menschen eigentlich verfängt?
Und ich glaube, es verfängt vor allen Dingen so ein Gefühlsangebot. Mhm. Man ist unzufrieden, man ist ungewiss, man ist unsicher, es sind die Ängste. Die Zukunft ist völlig offen, wohin die Reise mal gehen mag. Und die Akteure, die zuständig sind, die Institutionen, die zuständig sind, sind irgendwie nicht in der Lage, scheinbar irgendwie ein Angebot zu machen und die junge Generation mitzunehmen, dass sie so ein Stück Zukunftsoptimismus und Zukunftsgewissheit entwickelt. Und es ist eine unwahrscheinliche, komplexe Gemengelage, in der die junge Generation heute erwachsen wird, wenn man mal die Generationenfolge sich ansieht. Man könnte zu dem Punkt kommen, keine Generation hat in dem Ausmaß, global, national, wie auch immer, mit solchen Krisenerfahrungen zu tun, also vom Krieg, Demografieentwicklung, Flucht, Migrationsbewegung, Klimawandel, also soziale Spaltung, also der ganze Krisenhorizont erreicht diese junge Generation. Und das bedeutet sowas wie einen enormen Problemdruck, der in der jungen Generation entsteht. Wie geht's mit mir weiter? Und wie geht's mit der Gesellschaft weiter? Und es war, also bisher haben die Jugendstudien immer ausgewiesen, und im Prinzip doch, und man ist zukunftsoptimistisch, man ist zukunftszugewandt. Biografisch, ich werde es schon packen. Ich gestalte meine Zukunft, ich mache auch Karriere, ich kriege mein Leben sozusagen gut geregelt. Und auch die Gesellschaft, die Politik ist in der Lage, sozusagen mir diesen Korridor, diesen Horizont zu öffnen. Es gibt sowohl eine biografische Ungewissheit, also irgendwie die unsicher in der Biografie, im eigenen Zutrauen und auch in das Zutrauen in die Politik und die Gesellschaft.
In die Partei. Mhm.
Und das ist natürlich fatal, wenn eine junge Generation sozusagen mit einem im großen Ausmaß mit Zukunftspessimismus und Ungewissheit groß wird und sie hat das ganze Leben noch vor sich. Und diese Ängste und diese Stimmungs- und Kultursituation, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD, die genau das alles aufgreift und verstärkt.
Das würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Da wird natürlich auch mit so einer dystopischen Rhetorik gearbeitet. Die Rede ist von, ich habe noch mal das nachgelesen, von Genderwahn, von Klimawahn, von, was ich gerade schon sagte, von Überfremdung, Überfremdung und so weiter. Ne? Das macht wiederum Angst, weil diese Rhetorik natürlich auch Szenarien aufwirft, in denen man sich nicht wiederfinden kann. Ganz im Gegenteil, die scheinbar eben auch gar nicht mal handelbar sind. Das verfängt offenbar.
Also wenn man selbst schon ungewiss ist, unsicher.
Ja.
Ein Stück ängstlich und zukunftsungewiss ist und hat die Vorstellung, wenn das so weitergeht, Das darf nicht so weitergehen. Und wenn diese biografische Stimmung sozusagen, die ja medial vermittelt wird, wenn die politisiert wird, aufgegriffen wird, in der Tat, wie die AfD propagiert, das Land geht unter. Wenn diese Akteure so weitermachen, also das Anbinden sozusagen von Subjektivität, von subjektiven Erfahrungen mit dem Deutungsangebot von dieser Seite. Und es wird, und ein Zentrum der AfD-Politik ist sozusagen Untergangsszenarien, Dystopien anzubieten und sich als Rettung anzubieten. Also werden Rettungsfantasien dann und das verfängt in dem Gefühlshaushalt der jungen Generation, die irgendwie, das zeigen auch die Studien ganz gut, auch gerade jetzt die Interviews, die wir gemacht haben. Es gibt so eine, könnte man sagen, so eine Ungeduld. Mhm. Und man will das jetzt endlich mal. Das ist auch Demokratiekritik, das geht so langsam, da gibt es vorwärts oder wird immer nur gefordert. Da gibt es also das Demokratieverständnis, was eigentlich sozusagen unsere Kultur ausmacht, wird massiv kritisiert und es wird so eine Ungewissheit, sozusagen, es muss endlich mal was gemacht werden, durchgegriffen werden. Das ist diese Dimensionen, dieses alles Wasser auf die Mühle sozusagen, dieses Angebot.
Die AfD, ja. Du hast es gerade angesprochen, nutzt auch Social Media, man kann schon sagen, in ziemlich aggressiver Weise, um die 14- bis 29-Jährigen für sich und ihre Mobilisierungsthemen zu gewinnen. Gerade eben TikTok, gerade YouTube sind eben Leitmedien der jungen Generation. Aber gucken wir da nochmal genauer hin. Wie funktioniert diese Mobilmachung? Was ist das für eine Mischung, die offenbar gut ankommt und die sich, ich sage jetzt mal leider andere Parteien nicht so zu eigen gemacht haben? Die sind zumindest, was die Präsenz betrifft, einfach auch vor der letzten Bundestagswahl überhaupt nicht vorhanden gewesen auf diesen Plattformen oder so wenig vorhanden gewesen, dass es eben nicht verfangen konnte.
Anja, wenn man das auch im Parteienvergleich beobachtet, dann ist die AfD und die ganze Szene ist im Netz präsent. Mhm. Man könnte fast sagen, hochkompetent. Sie wissen, die Medien in alle Facetten zu nutzen und wissen das auch Zielgruppen spezifisch, gerade mit Blick auf die junge Generation zu nutzen. Also ob das YouTube-Filme sind. Immer vor dem Hintergrund, dass die primäre Wahrnehmung der Welt und auch die primäre Entwicklung doch auch von Weltbild über die Medien verläuft. Neben Familien, neben anderen sozialen Bezügen, aber die Medien diese Bedeutung haben. Und dann gibt es eben Phänomene wie die ganze Gaming-Szene. Also nochmal spezifische Szenen da rausgegriffen, Spiele anbieten, Spiele einladen, mit Begriffen versehen, mit Verfolgungsjagden, mit Tötungsfantasien und da werden soziale Gruppen eingespeist. Und das ist ein großes Phänomen. Das andere sind die Influencerinnen-Szene, also mit einem unwahrscheinlich hohen Zuspruch und die also sozusagen auch ja so ganz banale Zugänge zunächst mal anbieten, die gar nicht ideologisch fixiert sind. Also wenn junge Frauen einen Kochkurs machen wollen oder einen Strickkurs machen wollen, dann wird eben ein Kochkurs angeboten. Mal ganz plastisch irgendwie, wie diese Szene wirklich, wie clever, wenn man so will, agiert. Und dann wird ein Kochkurs angeboten, dann backt man nach den Rezepten der Oma, nach den alten Gerichten. Wir brauchen doch das Fremde nicht, wir haben doch selbst eine gute Tradition. Wir backen auch nur in unseren Kochtöpfen, also so ein bisschen Emotionalität an die Großmütter orientiert. Und schon ist man sozusagen emotional ein bisschen angebunden, so fast familienbiografisch könnte man sagen. Und dann geht es um die deutschen Kochrezepte. Mhm. Und dann geht es um die Kochrezepte der Fremden, die wir doch nicht brauchen. Also diese Dimension, diese oder die YouTube-Filme auch aus dem Bundestag, da wird in die Kamera werden 3-4 Sätze gesagt und die werden massenweise geklickt. Und die ersten 2-3 Sätze der AfD, die müssen so prägnant sein, in deren Sinne, dass die irgendwie, wir erreichen die Köpfe und mit unseren Begriffen, also und der Begriff der Kopftuchmädchen, der Messermänner, der Taugenichtse, das weiß fast jeder, der sozusagen in dieser Medienwelt sich bewegt, welche Begriffe und Botschaften da rüberkommen und das und eigene Weltbild sukzessive entwickeln und auch verfestigen
und
dann.
Und kann es zuordnen eben zur jeweiligen Partei, AfD. Genau. Was mir noch durch den Kopf gegangen ist, es wird natürlich auch von Seiten der AfD mit vielen Falschmeldungen gearbeitet, nicht? Das ist tatsächlich auch so. Also Fake News, das heißt, es werden Unwahrheiten über Menschen im Netz verbreitet, die mit Sicherheit nicht so sind. Es ist nicht nur eine emotionale Aufladung wie bei den Messermännern und Kopftuchmädchen, sondern es werden ganz konkret Menschen diffamiert, diskriminiert, die in irgendeiner Weise im öffentlichen Leben stehen. Das erlebt man auch immer wieder. Es gibt ja so eine umstrittene These, nach der die politischen Orientierungen bereits im frühen Kindesalter durch die Familie weitergegeben werden und die sich auch manifestieren. Ich kenne das selber auch aus meiner häuslichen Sozialisation. Bei uns wurde zu Hause immer SPD gewählt und für mich war irgendwann auch klar, als ich dann anfangen durfte zu wählen, so jetzt wählst du mal irgendwie SPD. Was weißt du darüber? Ist das immer noch so präsent oder ist das mittlerweile, hat sich das verändert?
Also das hat sich schon vielfach verändert, weil früher waren es die Familientraditionen und dann waren es doch die Anbindungen an die Kirchen vielleicht, an Gewerkschaften oder an Großverbände, wo richtige, auch parteibezogene Traditionen sich herausgebildet haben in Familien, in Straßenzügen, in Dörfern und wie immer. Also das hatte schon ein Stück sozusagen aufgrund auch der zurückgehenden Bedeutung von diesen Großorganisationen verändert. Aber die konkrete Familiensozialisation, die familiäre, die hat nach wie vor eine ganz hohe Bedeutung, weil die ersten prägenden Erfahrungen, die die Kinder machen, über was reden die Eltern, was wählen die, mit welchen Begriffen, was beschimpfen die, sind die selbst mit im Familienalltag mit so Untergangsfantasien, ist deren Sprachkultur, also das alles prägt und beeinflusst und wird sensibel wahrgenommen von der jungen Generation. Beim Essen zu Hause, im Reden oder im Streit untereinander. Und das ist eine der zentralen, also auch so nochmal Untersuchungsfragen, wo wir noch nicht so empirisch viel zu wissen ist, wenn die AfD jetzt im Osten zum Teil auch in kleineren Orten 40-50% der Stimmen bekommt. Und das sind das ja sozusagen, ist das ja die Gesellschaft, das sind das die Erwachsenen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was wählen eigentlich die Erst- und Jungwählerinnen, wenn ihre Eltern, wenn ihre Verwandten mit einer gewissen Normalität mittlerweile eine rechtsextreme Partei wählen. Also diese Familientradierung, glaube ich, und diese Einbindung in den sozialen Nahraum, die ist prägend von Bedeutung, unabhängig wie volatil das ist, aber im Erstwahlverhalten, glaube ich, hat das eine große Bedeutung.
Also das heißt, man kann zweierlei festhalten. Das eine, das ist jetzt nicht unbedingt eine Protestform, sondern man wählt das, was eben die Familie tatsächlich auch wählt. Und weil du den Osten nochmal angesprochen hast, da kann man sicherlich festhalten, dass die AfD in ländlichen Räumen im Osten als völlig normale Partei wahrgenommen wird, ja.
Also das zeigen auch die wenigen Interviews, die jetzt ja gemacht worden sind, dass man überhaupt nicht mehr den Blick hat, auch wenn der Verfassungsschutz so eine Vorlage gibt und wenn der Begriff extremistisch eine Rolle spielt. Und das spielt in der Wahrnehmung, in der Bedeutung oder im Wahlfall gar keine Rolle. Es ist eine ganz normale Partei, die kann man wählen, die ist auch nicht verboten. Die Eltern wählen den auch, die Mehrheit wählt den sogar in unserem sozialen Umfeld. Also diese Zuschreibung, die von außen kommt, die von den Behörden kommt, erreicht die Wählerinnen weitgehend, aber die junge Generation, die gewählt haben, nicht mehr.
Wie schwer wiegen eigentlich so die Abwanderungen der jungen Generation von Ost nach West und vom Land in die Metropolen? Wer bleibt da zurück, für den die AfD eben auch besonders attraktiv zu werden scheint?
Und ja, das ist eine weitere eine Fragestellung sozusagen, in der auch empirisch nachgegangen wird und nachgegangen werden muss. Also wir wissen ja seit Jahrzehnten mittlerweile sozusagen über die Wanderungsbewegungen und in der Tat die junge Generation, die gut gebildet ist, die gute Schulabschlüsse hat, die studiert oder die auch in Großbetrieben eine Ausbildung machen will, wie immer, die geht in die Großstädte, geht in die Metropolen, geht zum Teil auch immer noch in die westlichen Bundesländer. Also dieser Teil der jungen Generation wandert nach wie vor zum Großteil ab aus den ländlichen Regionen. Und je ländlicher, desto mehr. Und dann ist die Frage, wer bleibt zurück? In der Tat, ohne das jetzt mit Schuldzuweisung oder Vorurteilung zu, darum geht es gar nicht, sondern es bleiben eben die zurück, die weniger gut gebildet sind, die weniger mobil sind, die sehr lokal zentriert sind und die in sich auch möglicherweise ökonomisch mit prekärer Zukunft durchschlagen. Also wir haben in der Tat so etwas wie eine gespaltene junge Generation in ländlichen Regionen des Ostens vor allen Dingen. Und das hat natürlich Konsequenzen dann sozusagen für das lokale Milieu, auch für die Politisierung und auch für das Wahlverhalten.
Mhm. Benno, du hast 2023 eine Art Pionierarbeit geleistet, gemeinsam mit Kolleginnen. Ihr habt untersucht, wie die AfD Jugend, Jugendpolitik und Jugendarbeitspolitik thematisiert. Und dazu seid ihr damals in 16 Landesparlamente gegangen und habt euch mal die Anträge der AfD zur Jugend- und Bildungspolitik angeschaut und auch analysiert. Wir haben selbst hier schon einen Podcast damals daraus gemacht. Und es waren, und wir haben die Frage gestellt vor allem, und das erscheint mir in diesem Kontext auch nochmal ganz wichtig, welches Jugendbild hat denn eigentlich die AfD und welche Jugend will sie haben? Du hast gerade eben von diesen Kochkursen da gesprochen, ohne das jetzt wirklich nur ins Lächerliche zu ziehen. Sowas kann ja auch durchaus, wie soll ich sagen, ein sehr zuträgliches Geschäft sein oder auch ein sehr ambitioniertes Geschäft sein, ein sehr feinfühliges Ding sein. Aber so wie es aufbereitet wird von der AfD, ist was anderes. Also Stichwort Jugendbild, was ist das für eins?
Also im Prinzip will man, und das gilt auch mal für andere Länder, wo es starke rechtsextreme Parteien gibt und man sieht sich deren Programmatik an und deren Jugendpolitik. Man will das mal so groß formulieren, man will eine nationale, eine deutsche, eine patriotische, eine angepasste Jugend haben. Und was im Moment, was wir vorfinden, ist auch in der Förderpolitik, ist eine multikulturelle Jugend. Es wird die falsche Jugend gefördert, es werden die Randgruppen gefördert und es werden Jugendliche gefördert mit den Fluchterfahrungen, mit den Migrationshintergründen, die dann diffamiert werden. Und es wird dann vor allen Dingen auch die sogenannte Linke, die linksextreme Jugend gefördert, aber nicht die normale deutsche Jugend, die wir brauchen in der Entwicklung unseres Landes. Also man hat so eine Elitevorstellung von einer nationalen, patriotischen, angepassten Jugend, die sozusagen in deren Denktradition sozusagen mal, das ist durchaus auch ein bisschen NS-Denktradition am Ende der Weimarer Republik, hinweg mit den Alten, wir werden mit einer neuen nationalen Jugend sozusagen das Land retten, den Aufbruch schaffen, das Land voranbringen. Und das hat Konsequenzen, also dieses generelle Bild hat viele Konsequenzen, was Anfragen angeht, Dringlichkeitsanträge und so weiter in Parlamenten, also sowohl in kommunalen Vertretungen wie auch in Landes- und Parlamenten, dass ständig einmal die Schule thematisiert wird als Zentrum von Bildung, von Jugend, und die Schule wird diffamiert, wenn sie politisch aktiv ist oder Fridays for Future aktiv sind und auch Aushänge machen, dass die Schule politisiert wäre. Und das ist der zentrale Vorwurf. Unsere Schule muss neutral sein. Diese Neutralitätsfiktion quasi. Und wenn eine Schule sich politisch verhält, bewegt sie sich außerhalb ihres Auftrages und des Grundgesetzes, dass die Schule einen Demokratieauftrag hat. Und das ist was mit Grundgesetz und Würde des Menschen und so weiter und so fort. Das interessiert nicht, sondern es wird dieser Neutralitätsdruck wird immer wieder eingebracht. Und das ist das eine. Und das andere gilt für den ganzen Bereich der außerschulischen Jugendarbeit, also den bedeutsamen der Jugendverbände, der offenen Jugendarbeit, der Jugendkulturarbeit, in der Jugendberufshilfen oder auch in der schulischen Begleitung, Schulsozialarbeit und so weiter. Inklusion ist ein Feindbegriff und so weiter. Man will eine ganz klar hierarchisierte Schule und mehr Elitenförderung dann im Sinne des Jugendbildes. Und es werden wiederholt dann die Jugendverbände angefragt, die im Sinne der AfD mit der Antifa zusammenarbeiten, die linksextrem wären, die nicht demokratisch wären, Naturfreunde-Jugend, die Falken, auch kirchliche Jugendverbände, die Gewerkschaftsjugend. Die ganze Demokratieförderung, die wir haben auf Landesebene, auf Bundesebene mit Demokratieleben, wird als überflüssiges Zeugs deklariert, sowas brauchen wir nicht. Also man will quasi, man denunziert immer wieder, man führt vor, man fragt immer wieder an.
Das schafft Unsicherheit,
man macht hier öffentlich Unsicherheit, darum geht's. Mhm. Und man deutet an durch diese Anfragen, das ist ja im Moment eine Oppositionsperspektive und das ist ja das Recht der Opposition, quasi Regierung zu kontrollieren.
Aber eine große, mächtige Opposition.
Eine große, mächtige, ja genau. Und immer wieder dieselben Fragen, es wird quasi Material gesammelt, könnte man sagen, über deren Gegner, deren Feinde, wo man denen mitteilt durch diese Anfragen, wenn wir mal dran sind, wenn wir Exekutivfunktion haben, exekutive Macht haben, dann wisst ihr sozusagen, wohin die Förder, Politik geht und wen wir rausnehmen aus der Förderung oder wie immer.
Das heißt also, auch wenn die junge Generation sich engagiert oder protestiert, du hast gerade Fridays for Future genannt, dann gelten sie als links, als extremistisch, als verfassungsfeindlich so ungefähr?
Ja, und bis, also sag dir mal ein Beispiel, irgendwie, wenn ein Schülervertreter über die Schulsprechanlage an einem Gymnasium hier in Hessen die Schülerschaft aufruft, an einer Demokratiekundgebung teilzunehmen, von einem breiten Bündnis, wie wir es damals hatten, vor dem Hintergrund des Treffens in Potsdam, Remigrationsstichwort, ein breites Bündnis, Kirchen, Parteien, Jugendorganisationen haben zu einer Kundgebung aufgerufen und der Schülervertreter hat die Schülerschaft gebeten, über die Schulsprechanlage daran teilzunehmen. Und was macht die AfD? Sie macht sofort einen Dringlichkeitsantrag an den Kultusminister und problematisiert das, nennt diesen Schüler mit den Kürzeln. Also wo ich sagen würde, ist mal meine Meinung, wunderbar, ein Schulsprecher sagt, wir haben eine Demokratiekundgebung, der wird gelobt und belobigt und man findet genau dieses Engagement toll. Die AfD fragt den an, denunziert ihn und fordert den Kultusminister auf, entsprechend zu reagieren.
Und denkt wahrscheinlich und sagt es auch, dass dieser Schüler und die Schule gegen das sogenannte Neutralitätsverbot sich aufbegehrt haben.
Also ich wollte noch einen Punkt mal sagen, die Langzeitwirkung. Also bei den vielen Gründen, die wir schon hatten oder Motiven, die Langzeitwirkung der Corona-Folgen. Also wo eine junge Generation erstmals in dem Ausmaß quasi neu leben musste, mit allen Facetten, wie wir wissen, mit den ganzen Verboten und Schließungen und so weiter und so fort. Und das über längere Zeiträume. Also eine junge Generation war noch nie so eingesperrt und hat noch nie solche sozialen, unsozialen Erfahrungen machen müssen. Die Studien zeigen alle, dass die junge Generation großes Verständnis hatte für die Maßnahmen, weil keiner wusste, was ist richtig, was ist falsch. Man hatte auch wahrscheinlich, und viele hatten ja Betroffenheit in der Familie mit den Großeltern, also Krankheitsfolgen und so weiter. Und das war nicht das Problem. Das Problem war, dass fast durchweg in allen Studien die jungen Leute sagen, wir sind nicht gefragt worden. Und sie sind nicht beteiligt worden. Sie waren in keinem Prozess von Partizipation. Also diese Enttäuschung quasi, es gibt ständig die Appelle auch in der Gesellschaft, ja doch in den Parteien, Partizipation, Macht, sagt aktiv, Ehrenamt und. Und wenn es darauf ankommt, in einer Krisensituation reden alle über einem, nur wir werden nicht gefragt. Und dieses Enttäuschtsein in der Corona-Zeit, das ist eine tief prägende nach wie vor Wirkung in die junge Generation, dass man denen nicht traut, denen nicht glaubt, weil wenn es darauf ankommt, werden wir nicht gefragt, scheinbar. Ja. Und das haben wir erlebt.
Nochmal ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Die AfD, so wie du es dargestellt hast, will also eine deutsch-nationale, patriotische und auch ethnisch homogene Jugend, kann man sagen. Aber wie ist es eigentlich bei der Jugend, von der wir da sprechen, konzipiert? Ich kann mir das so schwer vorstellen, dass das irgendwie verfängt und dass das tatsächlich ankommt.
Das ist überhaupt kein Wahlmotiv. Also ein thematisches Wahlmotiv, das zeigen auch die Befragungen, ist die große Überschrift Migration. Ja. Und wie auch immer, es waren viel zu viele und die kommen und die kriegen das Geld und so. Also die ganze Vorwurfshaltung, die dann formuliert werden und so ein Bild konturieren, also wirklich migrationsfeindlich, so eine Positionierung zu haben. Und diese Positionierung, die ist quasi identisch mit den Formulierung dann der AfD. Das hat aber im Wahlverhalten, also die junge Generation weiß, das zeigen auch alle Studien, die Jugend war noch nie so divers in der Geschichte der Bundesrepublik, war noch nie so bunt, so vielfältig, so differenziert und auch so interessant wie die heutige junge Generation. Das heißt, wenn Jugendstudien nach den Jugenderfahrungen fragen untereinander, dann finden wir kaum, sagen wir, Jugendfeindlichkeit gegen anderen Gruppen, die aus anderen Kulturen, mit anderen Hintergründen mit uns zusammenleben und zu uns gehören. Also das reale Zusammenleben der jungen Generation untereinander ist kein Motiv, auch kein Deutungsmotiv irgendwie bei aller einzelnen Kritik, die man hat, dass man irgendwie das Klicken rivalisieren, dass es Schlägereien gibt oder dass man gemobbt wird und sowas, aber es ist gar kein zentrales Motiv.
Das heißt aber auch, wenn wir das nochmal so zusammenfassen, dass es der AfD trotz allem sozusagen gelungen ist, du hast vorhin von dieser politischen Gefühls, von den politischen Gefühlsangeboten gesprochen, also mit diesen politischen Gefühlsangeboten zumindest einen doch beträchtlichen Teil der jungen Generation auf ihre Seite zu ziehen, egal was das für provokative Rhetoriken und auch Narrative nach sich gezogen hat. Das Weltbild dieser jungen Generation, die die AfD gewählt haben, ist immer noch kein geschlossen rechtsextremistisches. Du hast mit einer Forschungsgruppe auch das Wahlverhalten seit 1949 dieser jungen Generation unterwegs. Das heißt, du hast es zu Beginn auch gesagt, das sind Wechselwähler, so, die sind noch nicht verloren sozusagen. Genau. Ja.
Also das wegen ist auf der einen Seite die Überraschung jetzt, das Ausmaß im Wahlverhalten, was wir eben ja genannt haben, und der Bezug auf die Familie und auf die Motive, das ist die eine Seite der Medaille, aber es ist so immer noch auch, und das zeigen auch die wenigen Interviews, die es gibt, es ist so ein offener Entwicklungsprozess. Also, ich habe die jetzt gewählt, das war auch wirklich so, es war ein Schuss von Bug. Ich werde die bestimmt nicht ein zweites Mal wählen. Oder wenn wir den Eindruck haben, dass es vorangeht, also diese ein Stück sozusagen Zukunftsoptimismus, sowohl also Zukunftsoptimismus biografisch, also die Gesellschaft tut was in der Tat, dass ich meinen Weg machen kann. Und man hat auch den Eindruck, sagen wir irgendwie Europa oder weltpolitisch, wie immer das wahrgenommen wird, gibt es auch in Zukunft irgendwie doch einen Blick, also diese positive Zukunftsbesetzung, biografisch und gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Wahrnehmungsaspekt der jungen Generation. Und wenn sich da was verändert, wenn ihre Einmündung gelingt, auch wenn ihre materielle Einmündung gelingt nach der Schule oder nach dem Studium, oder wenn weltpolitisch man den Eindruck hat, irgendwie die Regierung und Europa managen sozusagen doch die Probleme, die wir sehen, dann kann das sich alles wieder verändern. Also das ist wirklich der Punkt, also die junge Generation ihrem Wahlverhalten jetzt aufzugeben oder verloren zu geben oder zu prognostizieren, da kommt eine Welle auf uns zu im weiteren Wahlverhalten mit katastrophalen Folgen. Also diese These muss man scharf zurückweisen, das würde jedem Denken auch über adolescente Dynamiken und Veränderungen im Leben und Wahrnehmung von Gesellschaften und von Zukunft widersprechen.
Aber ich glaube, was wir daraus schließen können, aus dem, was du jetzt mit deiner Expertise, mit deinen Untersuchungen, Studien und so weiter herausgearbeitet hast, ist doch tatsächlich, dass die demokratischen Parteien etwas tun müssen, damit diese junge Generation, die nach rechts da ausgeschert ist, eben wieder anders wählt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, wieder Identifikationsmöglichkeiten hat, sich aufgehoben fühlt, ernst genommen sieht, wahrgenommen fühlt. Das sind doch wesentliche Punkte. Also was muss passieren innerhalb der politischen Struktur oder innerhalb der politischen Agenda, damit diese jungen Leute tatsächlich wieder sagen, es hat Sinn, eine andere Partei zu wählen? Schwieriges Thema. Also
ein schwieriges Thema, aber ist natürlich mir die entscheidende Frage.
Ja, aber also das ist die entscheidende Frage.
Also man muss mal gesellschaftlich durchdeklinieren. Ganz unten quasi in sagen wir, Kindergarten, Familie, Schule. Und also was ist auch deren Beitrag in der mentalen Entwicklung der jungen Generation? Und also auf einer fast subpolitischen Ebene. Und also, angenommen zu werden, zur Gesellschaft zu gehören, was wert zu sein, einen Respekt zu erfahren, also diese ganzen basalen Dimensionen der Zugehörigkeit. Das ist zunächst mal ein Raum der Erziehung, der Bildung, also von Anfang an Fremdheitserfahrung zu machen, dosierte Fremdheitserfahrung vielleicht zu machen und dann selbst irritiert zu sein, erstaunt zu sein, dass es doch ganz anders ist, wie man bisher so gedacht hat, wie die anderen, die Fremden so wären oder wie immer. Also diese Ebene ist schon entscheidend. Genauso entscheidend ist die gesamte Zivilgesellschaft. Also wie geht die große Zivilgesellschaft von den Kirchen über die Gewerkschaften, Sportvereine, Feuerwehr und die Jugendverbände? Also wie fundieren sie in der Tat ihre interne demokratische Kultur? Also je mehr die Leute partizipieren, das wissen wir, in der Schule, in der Gesellschaft, in der Kita, in den großen Verbänden, und Partizipation heißt immer Zugehörigkeit, heißt immer Wirksamkeitserfahrung zu machen. Also dieser breite Horizont, der muss neu vergewissert werden, weil wenn nicht, dann sind die Leute eben in der Gesellschaft sich selbst überlassen, auf dem Markt von Suche, von Anbindung, von Deutungen, von Begriffen. Also das sind erstmal wirklich alle herausgefordert, das muss man auch immer wieder sagen. Und dann ist natürlich die Frage von Politik und Parteien. Also wie gelingt es denen, sozusagen Zugänge, Mitgliedschaften ist schon zu weit gegriffen, aber vor Ort Präsenz herzustellen, das ist im Moment ein Riesenproblem. Wenn die Parteien vor Ort nicht präsent sind, also ohne Vorwurfshaltung, und man lernt auch keinen Akteur kennen, keinen Akteur, zu dem man Vertrauen entwickeln kann. Und es sind vielleicht nur die anderen Akteure da, die man kennenlernt, die vielleicht ein Kinderfest machen, eine Hüpfburg, was ja zum Teil alles läuft, in ausgedünnten Regionen, wo die AfD wirklich präsent ist mit ihren Aktivitäten. Das ist eine Riesenherausforderung, da gibt es keinen Königsweg, aber der Punkt muss, glaube ich, sein, der politischen Botschaften. Wir sind sozusagen als Parteien, und das geht nur in einer Demokratie, überzeugend in der Lage, die Probleme zu lösen, diese Zukunftsgewissheit zu geben. Und es gibt bei den Parteien auch Akteure, die sozusagen Träger von diesen Botschaften sind, also was über den Alltag hinausgeht. Also der Spannungsbogen ist einmal ein gutes Handwerk zu machen, der Parteien jetzt in der Zukunftsentwicklung, im Lösen von den Problemen, von den Fragen. Aber es muss auch immer sozusagen eine weitere Dimension geben, eine Reichweite, die einem ein Stück mitnimmt, man könnte sagen begeistert, wir wollen jetzt nicht von einer Utopie reden, aber doch eine Reichweite, wohin wollen wir in der Konkurrenz von Parteien die Gesellschaft entwickeln, die was mit Demokratie, mit Humanität und so weiter zu tun hat, weil das der richtige Weg ist. Und das ist die Herausforderung. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir den Spannungsbogen Nationalismus, Abschottung, Konkurrenz, also das als Lösungsmodell und nicht das pluralistisch-demokratische, partizipative, humane Lösungs. Also wir sind in einer Konkurrenzsituation im Prinzip von Lösungsmodellen und Akteuren auf dem Markt mit ihren Angeboten. Und die Frage ist, gelingt es der Demokratie, in der demokratischen Partei, in der Politik, diesen Weg doch so überzeugend zu formulieren auch und Schritte zu gehen, dass das die junge Generation erreicht.
Ich versuche es noch mal etwas einfacher herunterzubrechen. Du sprichst von Botschaften, von Akteuren. Ich spreche jetzt einfach mal von Personen. Ja. Nehmen wir jetzt mal die amtierende Bundesregierung, Friedrich Merz und Lars Klingbeil als die Personen, die da als Repräsentanten an der Spitze stehen. Kann die junge Generation sich mit denen identifizieren? Mhm. Ich meine, wir sind beide jetzt nicht mehr jung, von daher wird es schwierig, aber es geht ja darum, was repräsentieren die eigentlich, ja?
Also ich will jetzt keine Person kritisieren. Nein. Ich würde sagen, mal abwarten sozusagen. Also was man zumindest erwarten kann, ist ein seriöses, überzeugendes Handwerk in den Themen, in den Fragen, die auch die junge Generation betreffen. Und da geht es um Bildung, da geht es banal um den Zustand der Schulen, da geht es auch um Arbeitsmarktintegration, da geht es um, dass man eine Wohnung bezahlen kann, wenn man von zu Hause auszieht, als junger Mann, als junge Frau, um sich loslösen zu können. Also um dies und da geht es auch vielleicht um Sozialpolitik, also alle möglichen Facetten quasi von Politik, die junge Generation erreichen. Wenn man hier den Eindruck hat, es geht voran und es sind die richtigen Schritte und auch dafür wird Geld ausgegeben, nicht nur für was anderes, dann muss man vielleicht schon zufrieden sein, ohne dass man jetzt Akteure hat, die eine gewisse charismatische Dimension auch anbieten und die jungen Leute so ein bisschen begeistert. Aber offen. Offene Frage. Warten wir ab, was die nächste Legislaturperiode, die jetzige, bringt. Ja.
Es muss etwas geschehen. Ja, genau. Es muss den Angstnarrativen der populistischen extremen Rechten etwas entgegengesetzt werden. Das ist die Aufgabe, wie du gerade gesagt hast, von Schule, von Jugendarbeit und auch von politischen demokratischen Parteien. Für mich war es das. Das war der Podcast Extreme Zeiten, ein Podcast zum Thema die AfD und die Jugend. Zu Gast war heute Professor Dr. Benno Hafenegger, Erziehungswissenschaftler an der Universität Marburg, der zu diesem Thema forscht und arbeitet. Ganz herzlichen Dank, Benno.
Gerne, gerne.
All das, was wir besprochen haben, ist kostenlos im Netz verfügbar und eben jederzeit auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, abrufbar. Ihr könnt uns auch abonnieren. Dann wisst ihr, welches Thema wir in der neuen Folge zu Beginn eines jeden Monats anpacken. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Einen schönen Tag oder Abend, wo immer ihr ihn auch verbringt.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Inneren für Sicherheit und Heimatschutz, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir bedanken uns beim Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.